Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für bindungsorientierte Elternschaft mit christlichen Werten. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute begrüße ich einen Gast im Studio, Traumatherapeut Carsten Sewing. Und mein Name ist Junita Horch. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Bindungsstile im Alltag, wie uns Kindheitserfahrungen als Erwachsene prägen. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drücke jetzt auf Folge und verpasse keine Episode. Vielen Dank, dass du dabei bist. Lass uns starten. Carsten, ich freue mich, dass du wieder da bist. Wir befinden uns ja gerade in einer vierteiligen Serie zum Thema Bindungsstile, Bindung und Kindheitstrauma, Jugendtrauma. Wir sind jetzt in Folge Nummer 2. Die letzte Folge haben wir über Bindungsstile geredet und du hast gesagt, es gibt 4 Bindungsstile. Einmal sicher gebunden, unsicher vermeidend gebunden, unsicher ambivalent gebunden und desorganisiert. Du hast gezeigt, wie diese Stile ausschauen, woran man merkt, die Merkmale der einzelnen Stile herausgearbeitet. Deswegen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du das nicht angehört hast, tu das, hol das nach, weil die Folgen bauen schon aufeinander auf. Aber du kannst auch gerne jetzt zuhören und das im Nachgang machen. Wir bauen jetzt drauf auf. Also das heißt, wir wollen jetzt schauen, wie wirken sich diese Bindungsstile bei mir im Alltag aus, als Erwachsene gerade, damit wir einfach die Tragweite von Bindungserfahrungen ein bisschen zumindest erfassen können. Und wir wollen dann auch Wege der Heilung aufzeigen, wie wir wieder in eine sichere Bindung entwickeln können.
Ist gut, ja.
Ja. Davor, Carsten, ein bisschen was zu dir. Wir wollen dich jede Folge ein bisschen besser kennenlernen. Du arbeitest ja mit Menschen. Kannst du uns mal mitnehmen, was macht deine Arbeit aus? Erzähl mal von deinen Männerreisen oder von der Live-Gemeinschaft. Ja.
Wir haben vor 14 Jahren eine christliche Lebensgemeinschaft gegründet, die Live-Gemeinschaft in Westfalen in Münde, und haben dann auch dieses Werk dazu gegründet. Und wir beschäftigen uns damit, dass wir Menschen begleiten, Frauen und Männer darin begleiten, in Identitätsfragen, darin zu wachsen, darin zu reifen, das Leben zu gestalten. Und da haben wir ganz viele Punkte, wie dass wir natürlich Beratung, Coaching, Supervision und bis zur Therapie anbieten, verschiedene Dinge, dass wir Gruppen anbieten, dass wir Abenteuerreisen und Abenteuertouren anbieten. Langzeitprogramme, könnte man sagen, wo man lange mit unterwegs sein kann, um in diesen Themen Identität zu wachsen und zu reifen. Ganz viele Seminare, die wir anbieten. Online wie in Präsenz und. Also ganz unterschiedliche Dinge. Bunt gemischt.
Bunt gemischt und total spannend. Total spannend.
Finde ich auch.
Ja, da kann jeder für sich was raussuchen. Gerade, wir werden immer wieder gefragt, kennt ihr irgendwelche gute christlichen Therapeuten oder Coaches oder irgendwas? Ne? Wir verweisen auch gerne auf dich, wenn die gerade deine Region auch wohnen. Ja, danke für diesen kurzen Einblick. Für mehr Infos kann man auf die Homepage dann gehen und dann gibt es ja dann mehr.
Genau.
Okay, lass uns jetzt mal eintauchen in das Thema Bindungsstile. Wir haben ja letztes Mal gesagt, es gibt eben diese 4 Arten. Lass uns jetzt mal schauen, wie wirkt sich das denn im Alltag aus? Fangen wir an bei der Paarbeziehung. Ein sicher gebundenes Paar im Vergleich zu einem unsicher vermeidend gebundenen Paar. Woran merke ich das? Was für einen Bindungsstil ich mitgenommen habe? Welchen Bindungsstil ich so lebe?
Also Paar.
Meinst. Ja, fangen wir mal bei der Paarbeziehung an.
Bei der Paarbeziehung.
Ja.
Also eine sichere Paarbeziehung wird wahrscheinlich ungefähr so aussehen. Ich skizziere mal so ein paar Sachen vielleicht. Jeder Mensch muss diese Frage für sich beantworten nach Autonomie und Nähe. Nähe und Distanz, aber auch und vor allen Dingen in diesem Aspekt von Bedürfnissen, kann ich sie äußern, habe ich eine Selbstwirksamkeit, habe ich einen Selbstwert, der entsprechend sich ausgebildet hat. Und an dieser Stelle stellt sich die Frage, wenn der zum Beispiel schwach ausgebildet ist, dann werde ich sehr schnell um den anderen rumkreisen. zum Beispiel. Oder ich werde mich zurücknehmen, weil ich eben eine Unsicherheit die ganze Zeit in mir spüre. Ein sicher gebundenes Paar wird sich Freiräume geben können und gleichzeitig gut Nähe aufbauen können. Und die Nähe ist auch dadurch ein Kennzeichen, in dem ich auch über mich sprechen kann. Ich bin in der Lage, über mich zu sprechen. Ich bin in der Lage, Bedürfnisse zu äußern. Ich kann mich zurücknehmen. Ich komme deswegen nicht zu kurz, sondern ich kann den anderen, sagen, höher erachten als mich, als ich selbst. Und wenn das beide tun, dann ist das ja eine sehr gesunde Beziehung an dieser Stelle. Und gleichzeitig auch zu merken, ich falle nicht aus dem Rahmen, wenn zum Beispiel andere Freundschaften oder Beziehungen dort eine Rolle spielen. Also die Ehefrau, der Ehemann kann Freunde oder Freundin haben. Das sind keine Bedrohung, das ist nichts Schlimmes, sondern das ist etwas Gutes. Im Gegenteil, ich erlebe es als wertschätzend, als Bereicherung. Ich fühle mich nicht bedroht, sondern ich bin sicher an der Stelle.
Okay,
wir können das Leben gestalten.
Okay, ich passe mal zusammen, weil ich finde das voll wertvoll. Mein Herz geht auf bei dem, was du sagst. So, wenn Paare, jeder für sich sein darf in seinen Bedürfnissen, seinen Gefühlen, der andere wird so geachtet und es wird dem anderen Freiraum gegeben. Und wenn Dinge mal nicht so gut laufen, dann kann ich auch sagen, hey, das hat mich verletzt, das und das wünsche ich mir anders, können wir drüber reden. Jeder darf ein bisschen so sein Ding machen und doch ist man irgendwie zusammen, man hat keine Verlustangst. Mhm. Sondern weiß, wir, bei Kindern würde ich sagen, hey, wir gehören zusammen. Mhm. Egal was kommt, wir gehören zusammen, dass diese emotionale Sicherheit zwischen Partnern ist.
Mhm. Ja, und mir fällt noch, wo du das gerade wiederholst, noch ein, dass es, glaube ich, wichtig ist, darüber, dass wir reden können, darüber sprechen können, kenne ich meine Bedürfnisse und kenne ich meine Gefühle? Habe ich einen Zugang zu meinen Gefühlen, als Mann wie als Frau? Und darüber auch reden zu können, weil man könnte auch denken, wenn nicht jeder sich seinen Raum lässt, dann ist das ja fast wie eine Distanz. So, und da kippt es dann schnell auch in der nächsten Bindungsstil, nämlich rein bei Paaren, bei unsicher vermeidend, wo die Nähe nämlich vermieden wird. Das klingt nach einer Scheinfreiheit oder sieht so aus. Mir macht das gar nichts aus, wenn der andere für sich ist und soll mal. Aber eigentlich wirkliche Nähe, auch auf emotionaler Ebene, kommt wenig zustande. Und das unterscheidet eine sichere Bindung und eine unsicher vermeidende Bindung.
Okay, das heißt, wenn ich es anders formuliere, es geht um eine gewisse Verletzlichkeit. Verletzlichkeit.
Verletzlichkeit,
also, ja. Also, dass ich auch Gefühle wahrnehme, die nicht so komfortabel sind und meinem Partner mich traue, das auch zu sagen.
Zum Beispiel auch, ja. Und ich fühle, ich kann das sagen. Ich fühle mich nicht bedroht, wenn dann etwas zurückkommt. Ich kann mit Konflikten umgehen. Und Konflikte werfen mich nicht aus der Bahn. Ich fühle mich nicht komplett in Frage gestellt, sondern ich kann damit umgehen. Und wenn beide das können, dann ist das etwas sehr Wertvolles. Weil ja. Konflikte gehören zum Leben.
Auf jeden Fall. Und bei einem unsicher vermeidenden Bindungsstil ist dann dieses, okay, dann mach du. Und ja, dann ich bin dann raus oder ich lasse dich mal, ja. Und ich halte mich einfach komplett zurück.
Genau, es sind oft Menschen.
Hat das was mit Passivität dann auch zu tun?
Es wirkt so ein bisschen so.
Ja.
Aber eigentlich ist es nicht Passivität, sondern es ist eine Form von Schutz.
Okay.
Ich schütze mich und ich gehe aus den Beziehungen eher raus. Ich gehe eher zurück und ich versuche in einen gewissen sicheren Abstand zu gehen, um eher abzuwarten, um vielleicht zu beobachten. Aber auch das Bedürfnis nach wirklicher Beziehung und Bindung ist eigentlich in der Tiefe gar nicht vorhanden. Weil ich habe es gelernt, aufgrund meiner biografischen Erfahrung, der Lernerfahrung, die ich gemacht habe, gehe ich gar nicht erst in die Beziehung, sondern ich halte immer einen gewissen Schutzabstand und Sicherheitsabstand, weil Bindung an sich zu viel Nähe verunsichert mich. Mhm. Und wenn das in Paardynamiken auftaucht und das beide haben, dann haben wir eine sehr funktionale Ehe. Ich glaube, das trifft es vielleicht am ehesten. Die ist dann funktional, aber nicht von einem emotionalen Tiefgang wahrscheinlich geprägt. Sie wird eher distanziert bleiben in einer gewissen Form.
Okay, und wenn Paare dann unsicher ambivalent gebunden sind, das ist ja dann nochmal eine andere Art, wie äußert sich das dann?
Im Erwachsenenstadium, Erwachsenenalter nennt man das übrigens dann nicht unsicher ambivalent, ja. Sondern man nennt das ambivalent verstrickt.
Mhm.
Das Wort verstrickt liebe ich da an der Stelle, weil es drückt auch schon so ein bisschen was aus. Es ist im Prinzip wie so ein Wollknäuel, kann man sich so bildlich vorstellen. Und wir verwursteln uns als Partner ineinander. Das heißt, da kommen auch solche Dinge mit rein, wie, dass ich mich sehr schnell für die Gefühle des anderen verantwortlich fühle. Dass ich gar nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich meins, was ist deins. Mhm. Ich habe nicht gelernt, vielleicht einer der Partner oder beide haben nicht gelernt, das Thema Bedürfnisse wieder, ihren Bedürfnissen angemessen umzugehen und auch vor allen Dingen sie zu äußern. Erster Schritt ist, ich muss sie erstmal wahrnehmen und dann auch noch äußern können. Und wenn das in einer Paarbeziehung nicht gelingt, dann bedeutet das, und ich merke, dass der andere vielleicht Bedürfnisse hat, die ich vielleicht gar nicht erfüllen will. Wie gehe ich damit um? Und typisch für die verstrickte Beziehung ist oder die ambivalente ist, dass dann etwas hineinkommt wie, ich versuche den anderen zu manipulieren, ich versuche ihn in eine Richtung zu schieben, ich versuche vielleicht mit Schuldgefühlen zu arbeiten, ich versuche aber auch vielleicht zu klammern. Das ist eine andere Form, weil ich ohne den anderen nicht sein kann, versuche ich, also es ist nicht denkbar, dass der andere weggeht, seinen Freiraum hat. Der Freiraum an der Stelle ist bedrohlich, weil ich brauche den anderen für mein eigenes Selbst, um mich sicher zu fühlen.
Um mich sicher zu fühlen. Du hast ja gesagt in der vorherigen Folge, dass gerade bei unsicher, ambivalent gebundenen Kindern, die sind dann so auf Alarmmodus, die gucken ständig.
Das bleibt.
Weil das ist dann das, was dann bleibt, auch in der Paarbeziehung, dass dann die Paare dann so diesen Radar immer haben und gucken, wie ist die Stimmung, wie ist die Laune, was muss ich tun, wie muss ich vielleicht reden, damit ich bekomme, was ich brauche. Also, dass das immer so eine Anspannung bleibt.
Eine Anspannung, und ich würde das Wort Kontrolle noch reinbringen.
Okay.
Das sind oft kontrollierende Beziehungen, Bindungen. Weil Kontrolle an der Stelle, solange sie die Beziehung und die Bindung in der Richtung läuft, wie ich es brauche, das läuft ja unbewusst, das steuern wir gar nicht bewusst. Solange das passiert, solange läuft es rund. Und es verunsichert mich in dem Moment, wenn ich in einen Kontrollverlust hineingerate. Will keiner, aber eine sichere Bindung könnte auch Kontrollverlust aushalten.
Ja, und du sag mal, also wenn Paare sich finden, wenn sie sich verlieben, ja, gibt es, dass ein Mann sicher gebunden ist und eine Frau kommt aus einem unsicher vermeidenden Verbindungsstil, dass sie das so mitnimmt?
Das gibt es schon.
Ja.
Das gibt es schon. Also es ist ja ein Mythos zu meinen, wir finden unsere Partner, also sie werden uns auf dem Silbertablett präsentiert oder es gibt nur einen oder eine, ist nicht ganz so, sondern das hat viel mit dem Thema Sicherheit und Bindungsstilen zu tun, eben genau wie wir unsere Partner auswählen. Tendenziell wenn einer der Partner sicher gebunden ist, wird sich tendenziell aber keinen aussuchen, der mega kompliziert ist. Ich drück's vielleicht mal so aus.
Ja.
Weil er hat ja auch Freiheit kennengelernt. Und er wird sich keinen klammernden Typen suchen. Das wird ein sicher gebundener Mensch nicht tun.
Weil er das auch als Grenzverletzung letztendlich immer wieder auch wahrnimmt und auch merkt, da stimmt was nicht.
Genau, ist übergriffig.
Ja.
Und das wird er nicht wählen.
Okay, und wenn jetzt diese Paardynamiken so sind und vielleicht der ein oder andere, der jetzt zuhört, sagt, boah, ich erkenne mich da wieder irgendwie in diesem Klammernden, in diesem Fordernden, in dem Kontrollierenden oder in diesem Unsicher von, hey, darf ich was äußern, darf ich das nicht, wie muss ich mich verhalten, bin ich geliebt, darf ich ihn ausgehen oder darf ich nicht, was passiert damit? Also wenn diese Dynamiken der ein oder andere jetzt bei sich wahrnimmt, was soll man damit machen?
Ja, ich seufze gerade so ein bisschen.
Ja, was eine Riesenfrage ist.
Weil letztendlich gehört dazu eine Entscheidung, glaube ich.
Ja.
Nämlich die Entscheidung, das war auch für mein Leben irgendwann mal wichtig. Diese Entscheidung, will ich den Gedanken zulassen, dass es so sein könnte? Also, dass es so ist, wie es ist? Also zum Beispiel, dass ich merke, wenn ich ehrlich bin, ich kontrolliere ganz schön andere, um Sicherheit zu kriegen und Sicherheit zu behalten. Ich mache das mal daran fest, mal als Beispiel. Dann gehört dazu ja ein Stückchen Selbstreflexion. Dieses, ja, es darf erstmal so sein, es ist so. Das ist erstmal, es ist ein Teil meiner Geschichte, es gehört zu mir. Das ist der erste Schritt. Aber, jetzt kommt das Aber, stellt sich gleich die Frage, was mache ich damit?
Ja.
Und da kann ich einfach, gut, da kommt natürlich mein therapeutisches Herz durch, nur sagen, wenn du es versuchen willst, alleine zu verändern, wird es nicht gehen. Weil du brauchst immer den Spiegel und es gibt, das fällt nicht vom Himmel, das, was wir dort in uns spüren, sondern es ist eine jahrzehntelange Geschichte, die meistens zurückliegt und die braucht, ist es wert, dass wir sie angucken. Sie ist es wert, weil es ist, wir sind so geworden und es gibt einen guten Grund, warum das so ist. Das ist nichts Schlimmes, aber auch mit meine das, was schwierig vielleicht ist, was mich zu dem hat werden lassen und was so die Kristalle, so die Diamanten unseres Lebens sind, beides wertzuschätzen und zu sagen, ich möchte dort Veränderung. Das ist eine wichtige Gerücht, der Entschluss, der erstmal vorangeht und dann wird es erst weitergehen. Ich glaube, diese Phase, die muss jeder für sich durchlaufen.
Ja, die auch sehr schmerzhaft ist.
Ja.
Die zu erkennen, hey, ich bin eigentlich kontrollierend oder hey, ich fühle mich überhaupt nicht sicher in der Beziehung zu dir, obwohl ich dich echt liebe, aber.
Genau, ist oft auch von Scham geprägt.
Ja.
So etwas zu merken, das ist peinlich. Eigentlich möchte ich nicht, dass das ans Licht kommt. Aber ich möchte Mut machen, es gehört zum Leben.
Ja.
Das ist auch ein Teil meiner Geschichte.
Moment, ich fasse kurz zusammen und dann erzählst du uns deine Geschichte. Ja? Also dieses mutig sein und anzuerkennen, was ist, auch dieses destruktive, verunsichernde, schwierige Verhalten, das wir an den Tag bringen, was seine Gründe hat, das mal zu anzuerkennen, ohne zu bewerten, weil es hat seine Gründe, anzunehmen und dann zu sagen, hey, ich hätte gerne Veränderung. Weil Heilung möglich ist oder ein Weg zur sicheren Bindung hin. Mhm. Du hast gesagt, ein Teil deiner Geschichte. Mhm. Was würdest du sagen? Was für ein Bindungsstil hast du aus deinem Elternhaus mitgenommen?
Also in jedem Fall kenne ich die ambivalente Struktur. Meine Mutter war sehr kontrollierend und auch manipulativ. Und mein Vater war eher, ich würde mal sagen, für mich sagen, nicht präsent. Mhm. Er war sehr passiv. Und ich habe, also meine Mutter, ich nenne sie mal, als ich in die Aufarbeitung meiner Geschichte heranging, zu bemerken und das zu benennen, was dort falsch gelaufen ist, das konnte ich relativ schnell, bis mir irgendwann dämmerte und ich merkte, Moment mal, wo ist mein Vater eigentlich? Der kommt gar nicht vor in dem Ganzen, weil er eben so nicht präsent und passiv war. Und beide spielen aber eine Rolle. Also es geht auch nicht um Schuld an der Stelle, sondern es geht an dieser Stelle darum, zu verstehen, was hätte ich eigentlich gebraucht? Weil da ist mir nicht begegnet worden, so begegnet worden, wie ich es als Kind gebraucht hätte. Da bin ich auch gefügig gemacht worden. Ich habe gelernt, für die Gefühle zum Beispiel meiner Mutter verantwortlich zu sein. Sie dort für Ruhe zu sorgen, dass dort eine Ruhe existiert. Denn wenn dort eine Ruhe war, dann war auch das Familiensystem ruhiger.
Und dann hast du dich auch sicherer
gefühlt. Dann habe ich mich wiederum sicherer gefühlt. Ja. Also es ist immer ein Wechselspiel des Ganzen. Und ein Kind kann erstmal dafür nichts. Es wird alles dafür tun, um dieses System irgendwie zu stabilisieren und den Eltern nicht in die Grätsche sozusagen da reinzugehen. Und das ist ein Teil meiner Geschichte. Und es war schmerzvoll, wie du es vorhin gesagt hast. Für mich rückblickend aber sehr wertvoll, weil es eben natürlich, es hatte Auswirkungen in alle Formen von Beziehungen. Meine Ehe hinein, wie ich mit meinen Kindern vielleicht umgehe, wie in Freundschaft hinein, bis in Kirchengemeinden hinein, bis zu, wie ich meinen Beruf lebe, überhaupt durch das Leben durchgehe. Überall taucht das Thema Bindungen
schon
auf.
Krass, wie einen das so prägt, dann die Brille, auch die emotionalen Reaktionen. Weil wenn du so sagst, ambivalent aufgewachsen, das ist ja so ganz viel Anspannung.
Ja.
Dieser Radar, den du ja den Radar nicht ablegst oder auf Stoppknopf drückst, wenn du auf Arbeit gehst, der Radar bleibt.
Der bleibt. Und der ist auch bis heute noch da. Und es gibt auch manchmal heute Situationen, wo ich merke, oh, da ist es wieder. Aber dann auch zu sagen, ich sag mal liebevoll, mich barmherzig zu sein und zu sagen, ja, das darf jetzt sein. Ich darf jetzt in diesem Moment vielleicht mal gerade unsicher oder diese Unsicherheit in mir spüren. Das gehört zu meinem Menschsein dazu. Da verdammt auch Jesus mich nicht. Ja. Sondern es ist ein Teil meiner Geschichte. Aber ich muss dabei nicht bleiben. Sondern ich möchte lernen, ich möchte mich auf den Weg machen. Und dafür braucht es gute Erfahrungen. Und auch ein Hingucken. Und mit Leuten, die davon Ahnung haben, wie kann ich etwas anderes einüben? Und auf den Weg habe ich mich gemacht.
Okay, nimm uns mal mit. Wir haben noch ein paar Minuten. Mhm. Wenn jetzt Eltern sich hier irgendwie ertappen. Und die große Frage bei uns ist ja immer, okay, wie kann ich das Gute meinen Kindern mitgeben? Wie würdest du den Eltern Mut machen? Oder anders gesagt, was braucht es für Eltern, die merken, hey, ich bin eigentlich ambivalent gebunden aus meiner Vergangenheit oder ich bin unsicher gebunden. Was brauchen Eltern, damit sie ihren Kindern eine sichere Bindung vermitteln können? Weil die kommen ja aus einem ganz anderen Bindungsmuster.
Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden.
Hat das eine Rolle, wenn ich sage, ich bin ambivalent gebunden und ich kenne das nur so, ja. Aber mein Sehnen ist danach, ich will, dass meine Kinder sicher gebunden sind. Was brauche ich jetzt ganz persönlich als Mama, als Papa, damit ich meinem Kind diese Sicherheit geben kann?
Also der erste Schritt, Veränderung ist nicht beim Kind möglich, sondern also es beginnt immer bei uns. Wir sind die Erwachsenen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Punkt ist, wenn ich selber merke, ich bin unsicher vermeidend gebunden, ich vermeide Nähe und Beziehung oder Körperkontakt und all sowas, oder ich bin im Kontrollmodus unterwegs, ich habe diese Sensoren, worüber wir eben gesprochen haben, ist der Schritt, als Eltern zu sagen, das ist so und ich brauche dort an der Stelle Begleitung, ich möchte mir das angucken, weil ich möchte das ja eigentlich nicht weitergeben. Und ich glaube, dass es eigentlich die wenigsten Eltern möchten.
Ja.
Sondern sie möchten etwas Gutes in die Kinder hineingeben und hineinlegen. Das wirst du aber nur dann tun, wenn du deine Geschichte dir anfängst anzugucken. Und dazu möchte ich ausdrücklich ermutigen und Mut machen. Das ist kein Versagen. Das ist nichts Schlimmes. Sondern das ist eigentlich eine Investition der Herzen, eine Investition in die Zukunft. Und das ist der Schlüssel, würde ich sagen.
Und was würdest du sagen? Drei Dinge. Warum lohnt es sich, da mutig zu sein, hinzuschauen, sich vielleicht auch Begleitung zu holen? Was hat sich in deinem Leben seitdem verändert?
Ich bin viel beziehungsfähiger geworden.
Okay.
Das sagt meine Frau. Sie ist der direkte Spiegel.
Ja.
So, die es mir sagt. Das Zweite ist, ich habe mehr Zugang zu mir selbst gefunden. Und ich habe, dadurch, dass ich sicherer geworden bin, kann ich mit Spannungen mehr umgehen. Also weniger Kontrolle, weniger vermeiden. Ja? Also diese Dinge auszuhalten. Und bei mir merke ich, ich bin glücklicher geworden, zufriedener geworden. Ich gehe an das Leben fröhlicher, leichter heran. Weil dieses Thema Bindung läuft die ganze Zeit im Unbewussten. Mhm. Und erst wenn es an die Oberfläche kommt und ich merke und ich damit mich auf diesen Weg mache, merke ich, wie stark es Einfluss hat, aber wie viel Freiheit da drin steckt, wenn ich mich da auf den Weg mache. Ja. Und das hat bei mir Wege gebracht.
Auch vielen lieben Dank für diesen Ausblick, warum es sich lohnt. Also es war bestimmt ein langer Weg.
Ja, das war
ein schwerer Weg, aber es hat sich gelohnt. Und da möchte ich jedem Mut machen, der heute zuhört, diesen Weg auch für sich zu gehen, zu gucken, wie bin ich geboren, was ist meine Bindungsgeschichte und darüber hinaus zu wachsen, für einen selber auch. Ja, das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir zum Thema Kindheitstraumata, Symptome, Ursachen und elterliche Hilfe.